Wir wenden uns Gottes Wort zu, sind hier gemeinsam vor Gott versammelt. Ich hoffe, dass jeder von euch bisher einen schönen Morgen hatte, dass es euch allen gut geht. Wenn aber nicht, dann geht es euch ähnlich wie den Jüngern in unserer heutigen Situation. Denen geht es eigentlich nicht besonders gut in dieser Zeit, aber sie dürfen in dem, was wir heute gemeinsam anschauen, eine Erfahrung machen, die sie wieder ganz besonders oder zumindest das Potenzial hatte, sie wieder aufzubauen, ihnen Mut und Kraft zu geben. Und das sollte sie auch. Und ich hoffe jetzt, dass das auch bei jedem hier geschehen darf, dem es vielleicht auch heute Morgen, der eher zu kämpfen hat. Ja, was wir zusammen betrachten werden, ist die Geschichte der sogenannten Verklärung. Ja, und ohne das jetzt weiter groß zu beschreiben, werde ich jetzt einfach mal den Text vorlesen, was uns die Bibel darüber sagt, bevor wir das uns gemeinsam anschauen werden. Und zwar, das habe ich noch gar nicht gesagt, wir sind jetzt in Markus 9. Markus Evangelium Kapitel 9 und dort die Verse 1 bis 13. Markus 9, 1 bis 13. Und ich lese diese Verse nun einmal vor. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voll Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was die Auferstehung aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her. So wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Das ist der Text, den wir heute zusammen anschauen werden. Und inhaltlich gliedert sich das recht gut in 3 Teile. Zuerst schauen wir uns zusammen die Verklärung an, dann die Reaktion von Petrus auf die Verklärung und dann zuletzt diesen Wortwechsel, wenn sie wieder vom Berg herabsteigen. Genannt habe ich das, jetzt nicht besonders einprägsam, aber die Verklärung auf dem Berg, die Ernüchterung auf dem Berg und der Abstieg ins Tal. Genau. Aber nun wenden wir uns zuerst der Verklärung zu. Beziehungsweise möchte ich eigentlich davor noch ein paar Worte über die Jünger verlieren. Denn das dürfen wir an diesem Punkt nicht vergessen, was in ihrem Leben sich eigentlich gerade abspielt, beziehungsweise jetzt gerade erst abgespielt hat. Nämlich ein ziemlicher Wendepunkt. Wer da war, kann sich erinnern, dass wir in der vorletzten Predigt gesehen haben, wie Jesus die Jünger fragt: Für wen haltet ihr mich? Und sie dürfen bekennen, speziell in Person von Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das durften sie bekennen und das war auch das Ziel bis dahin, dass diese Einsicht wirklich sitzt. Jesus ist der Christus, Jesus ist der, den das Alte Testament vorhergesagt hat. Jesus ist der, den Gott geschickt hat, um die Welt zu retten. Jesus ist die zentrale Person der Bibel, der Messias. Aber direkt beim nächsten Mal, in der letzten Predigt, hat sie dann Jesus damit konfrontiert, dass sie damit zwar recht haben, dass sie aber ganz schön viele falsche Vorstellungen damit verknüpft haben und dass sie speziell eins gar nicht auf dem Schirm hatten oder erwartet hatten, dass dieser Retter, dieser Jesus, jetzt erstmal gar nicht herrschen wird, sondern leiden und sterben. Und dass damit einhergehen wird, dass die, die sich an ihn halten, ne, die, die an ihn glauben, die, die ihn zu ihrem Herrn erwählt haben oder von ihm erwählt wurden, dass die auch Leiden vor sich haben. Und das war ganz anders, als sie sich das vorgestellt haben. Und das hat auf verschiedenste Art wirklich für sie einen Schock bedeutet und auch starke innere Konflikte in ihnen hervorgerufen. Zum einen natürlich, ja, mich erwartet Leiden. Ja, das hatte ich so mir nicht vorgestellt. Zum anderen auch, alles läuft anders, als ich dachte, dass es laufen würde. Wir waren doch bisher überzeugt, dass die Bibel uns so einen Retter vorhersagt und nun sagt er, nö, das wird ganz anders laufen. Ja, widerspricht er denn jetzt der Bibel oder was ist hier los? Warum sagt er, dass es so ganz anders laufen wird? Teilweise haben sie sich bestimmt auch versucht, das zu erklären, was wir auch nahe noch sehen werden, dass das vielleicht auch nur symbolisch gemeint war von Jesus. Aber auf jeden Fall tobt in ihnen ja, Stürme von Zweifel und Ängsten und Ungewissheit. Und in diese Situation kommt nun die heutige Begebenheit. Nun ist es aber so, dass der erste Vers vom 9. Kapitel, den ich jetzt auch vorgelesen habe, der gehört inhaltlich eigentlich noch zu der Ansprache von Jesus, die wir uns letztes Mal angeschaut haben. Dieser Kapitel 9, Vers 1, er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Das hat er eigentlich noch zusammen mit dem letzten gesagt. Und jetzt kann man sich zu Recht fragen, wie bitteschön ist dieser Vers jetzt in Kapitel 9 gerutscht? Und warum habe ich den nicht letztes Mal mit vorgelesen? Das liegt daran, dass er ja dazugehört, aber mit ziemlicher Sicherheit thematisch der Übergang zu dem ist, was wir nun heute betrachten werden. Jesus hatte ihnen ja in seiner Ansprache eben das vorhergesagt, euch erwarten Leiden, aber der Tag wird kommen, an dem sich das lohnen wird. Der Tag wird kommen, der Tag, an dem eben doch dann der Messias in der Herrlichkeit Gottes kommen wird. Und nun ist Kapitel 9, Vers 1 noch eine zusätzliche Voraussage, nämlich, dass manche von denen, die ihn in diesem Moment gehört haben, nicht sterben werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Was heißt das nun? Ja, wahrscheinlich hat es erstmal eigentlich die Erwartungshaltung geweckt, okay, wir werden doch sehen, wie der Messias in große Kraft und Herrlichkeit kommt, noch bevor wir sterben. Aber spätestens heute wissen wir, nein, das war nicht so. Es gibt letztlich zwei Möglichkeiten, wie das zu verstehen ist. Die eine Möglichkeit, die definitiv auch eine Möglichkeit ist, dass er damit meinte, ihr werdet sehen, wie das Reich Gottes in dem Sinne in Kraft kommt, dass ihr zwar erleben werdet, wie ich sterbe, dass ihr aber danach sehen werdet, wie mein Reich auf eine ganz andere Art kommt als gedacht, aber trotzdem mit viel Kraft dahinter. Ja, dass die Gemeinde geboren wird und unaufhaltsam gegen jeglichen Widerstand wachsen wird, dass nicht im Kämpfen, sondern vielmehr im bereitwilligen Leiden seiner Nachfolger die Kraft Gottes sichtbar werden wird, dass dadurch sein Reich kommen wird. Das würde auch Sinn machen an dieser Stelle. Aber viele gehen auch davon aus, dass er damit die Verklärung vorhergesagt hat. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es sehr unwahrscheinlich, dass mehrere von seinen damaligen Zuhörern gestorben sind, bevor die Gemeinde gegründet wurde. Zum anderen, weil er sagt, ja, nur einige werden es sehen. Zum anderen verbindet Markus und auch die anderen Evangelisten diesen Vers mit dem folgenden auf eine besondere Art und Weise. Das fällt wahrscheinlich nur auf, wenn man schon geübter ist im Lesen der Evangelien. Aber er sagt dann in Vers 2, nach 6 Tagen passiert eben das Folgende. Er gibt den genauen zeitlichen Abstand an. Das macht er sonst nie. Nie. Und dadurch fällt das auf. Okay, er macht es teilweise in der letzten Woche des Herrn, das ist nochmal eine Besonderheit, aber in den vorherigen 3 Jahren machen das die Evangelienschreiber nie. Und somit will er uns damit schon zeigen, hier ist eine besondere Verbindung. Und wenn das die richtige Erklärung ist, dann bedeutet das, das, was wir gleich betrachten werden, die sogenannte Verklärung, könnte man auch bezeichnen als das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Und ich denke, wir werden gemeinsam erkennen, dass das durchaus eine berechtigte Beschreibung dafür ist. Aber nun wenden wir uns diesem Ereignis, um das es eigentlich geht, zu. Jesus nimmt sich 3 seiner Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, und führt sie auf einen Berg. Aus dem Bericht im Lukas-Evangelium, der uns ein paar Einzelheiten noch zusätzlich überliefert, wissen wir, dass der vordere Grund dafür war, um dort zu beten. Sie ging dorthin, um zu beten. Und wir wissen auch von Lukas, dass als Jesus dort auf dem Berg betete, die Jünger einschliefen. Das passierte bekannterweise öfter. Das wird wahrscheinlich ein Zeugnis dafür sein, dass Jesus sehr viel Geduld im Gebet hatte, dass die meisten Menschen es aber nicht haben. Jesus betete, die Jünger schliefen ein und während sie schliefen, geschah das, was hier mit dem Wort Verklärung beschrieben wird. Das Wort Verklärung heißt eigentlich nur so viel wie Verwandlung. So gibt es auch die Elberfelder wieder. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum in den meisten Übersetzungen hier dieses besondere Wort verwendet wird, aber natürlich, es beschreibt eine besondere Sache. Er wurde vor ihren Augen verwandelt. Zwar in dem Sinne, dass seine Kleider glänzend wurden, das heißt im Grunde einfach nur, sie leuchteten. Glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Also Markus verwendet hier noch ein paar Umschreibungen, um zu zeigen, das war wirklich übernatürlich, was wir da gesehen haben. Das war weiß, ja, aber auf eine Art weiß, wie das einfach menschlich gar nicht herstellbar ist. Das war unnormal, das war übernatürlich. Markus beschränkt sich auf die Kleider. Lukas und Matthäus sagen noch, dass das Gleiche für sein Gesicht galt. Auch das leuchtete auf eine offensichtlich übernatürliche Art. Was ist jetzt das Besondere daran? Ja? Warum wird das so hervorgehoben? Es ist zuerst mal deshalb natürlich besonders, sie werden hier mit etwas offensichtlich Übernatürlichem konfrontiert. Ja? Ich denke, wenn irgendjemand von uns das sehen würde, dann würde er auch äußerst zumindest überrascht und erstaunt sein. Aber Licht, starkes Leuchten, das finden wir öfter in der Bibel. Und wenn wir das finden, dann ist das immer eine Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Gottes Herrlichkeit wird oft durch ein Leuchten dargestellt. Denn Leuchten, das steht auch für Reinheit, einfach abgesondert von allem Bösen, keine Finsternis. Das heißt in 1. Timotheus 6, Vers 16, Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Das heißt, Gottes Aufenthaltsort ist von Licht gekennzeichnet. Auch Engel fallen dadurch auf, dass sie leuchten. Das heißt in Matthäus 28, 3 von einem Engel, sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Sehr ähnlich. Und auch Mose, als er in der Gegenwart Gottes war, leuchtete er hinterher. Das lesen wir in 2. Mose 34, 30. Immer wieder wird Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit durch Licht sichtbar. Durch übernatürlich ganz besonders helles Licht. Das sehen wir hier, das sehen wir auch in der Offenbarung, wo auch Jesus sichtbar wird in all seiner Herrlichkeit, in Offenbarung 1. Offenbarung 1, Vers 14. Hier wird auch Jesus beschrieben, nach seiner Auferstehung. Und Johannes sieht ihn so, ja, Offenbarung 1, Vers 14, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Also ihm ins Gesicht zu schauen, war vom Empfinden her so, wie wenn man direkt in die Sonne schaut. Und da merkt man auch, okay, das ist Kraft, die mir zu groß ist, die mich dazu bringt, mein Angesicht abwenden zu müssen. Und so ist auch die Herrlichkeit, Größe Gottes so, ja, dass sie leuchtet, überwältigend leuchtet, dass der Mensch sein Angesicht abwenden muss in der Regel. Und auch Johannes fiel daraufhin erstmal in Ohnmacht, als er das in der Offenbarung sah. Es ist, auch wenn das natürlich schwer zu kommunizieren ist mit Worten, es ist ein überwältigender Anblick, den die Jünger nicht nur in der Offenbarung, sondern auch hier sehen dürfen. Sie sehen Jesus leuchtend in der Herrlichkeit Gottes. Diesen Mann, der sonst aussieht wie jeder andere, sodass er eigentlich gar nicht raussticht durch seine natürliche Erscheinung, der leuchtet auf einmal in der Herrlichkeit Gottes. Und dieser Anblick, der hat jetzt auch etwas Besonderes damit zu tun, was sie eigentlich entmutigt, was sie eigentlich umtreibt. Sie kämpfen ja damit mit der Frage, wir dachten, Jesus wird doch jetzt der König der Welt, warum sagt er jetzt, er wird sterben? Wie kann das gehen? Können wir noch darauf vertrauen, dass wenn wir ihm folgen, dass sich das letztlich lohnen wird? Kann er wirklich der Messias Gottes sein? Und hier dürfen Sie ihn jetzt sehen, in dieser Herrlichkeit, in der Jesus einmal wiederkommen wird. Sie sehen hier also, wie das Reich Gottes einmal in Kraft auf die Erde kommen wird. Und hier sind wir wieder bei Vers 1. Sie dürfen einen Vorgeschmack davon sehen, wie das einmal passieren wird. Sie wissen noch nicht, wann und wie und warum das gerade so passieren wird, aber sie sehen diesen Anblick und der kommuniziert, ja, das ist wirklich, erstens, das ist wirklich der Sohn Gottes und zweitens, ja, der kann wirklich der König der Welt sein. In Markus 13, 26 heißt es, und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und von diesem Tag dürfen Sie hier visuell eine Vorahnung sehen. Genau deshalb sollten Sie diese Erfahrung machen. Sie stecken in Zweifel, sie verstehen so vieles nicht, was in ihrem Leben passiert und sie blicken in eine Zukunft, die nicht besonders angenehm wird. Und mit dieser Vision gibt ihnen Gott etwas, was ihnen einfach die Festigkeit geben soll, das wird sich auszahlen. Ich habe das im Griff, du verstehst vieles gerade nicht, aber ich werde das zum Guten führen. Ich werde wirklich einmal die Herrschaft über diese Welt antreten. Es wird letztlich so kommen, wie ihr euch das erwünscht und erwartet. Und wir dürfen auch sehen, das kommt erst noch, dass wie das auch auf die Jünger gewirkt hat. Das war etwas Begeisterndes für sie. Sie haben sich noch nie so nahe an Gott gefühlt. Noch nie so sehr die Gegenwart Gottes verspürt, die Macht Gottes bei ihnen. Und sie durften auch erfahren, ja, das ist etwas, das will ich. Da will ich sein. Das wünsche ich mir. In Gottes Gegenwart sein, diese Großartigkeit zu sehen, diese überwältigende Macht und Schönheit, diese Geborgenheit, das will ich. Da will ich hin. Und ich darf, und sie durften einfach in all ihren Zweifeln neu ermutigt werden, ja, das wird uns genau dieser Mann bringen. Das wird uns Jesus bringen. Einmal bei Gott sein. Einmal in einer Welt sein, in der es in Ordnung sein wird, weil Gott da ist. Weil Gott herrschen wird. Und die gleiche Aussicht, die soll auch uns antreiben. Denn auch wenn man gerade nicht, ich meine klar, die Jünger, die verstanden nicht mal, wie es jetzt mit Messias weitergehen wird, da dürfen wir Klarheit hoffentlich haben. Aber auch hier im Leben ist es natürlich oft so, dass man nicht versteht, was vor sich geht und dass die Zukunft nicht gerade rosig aussieht. Und auch in diese Situation soll hineinscheinen, ich werde das einmal alles gut machen. Das wird sich lohnen, das wird sich auszahlen. Ich weiß, wie ich das alles zu Ende bringen werde. Also nicht ich, sondern Gott. Das kommuniziert uns der Herr auch dadurch. Wir dürfen auch diese Erwartung haben, der Herr wird einmal wiederkommen. Die Welt, er wird die Welt einmal so machen, wie sie eigentlich sein soll und wie wir sie haben wollen. Es wird, wenn wir ihm nachfolgen, einmal alles gut werden. Nun gehört aber zu der Erscheinung noch etwas Zweites, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es war nicht nur Jesus, der auf einmal auf eine besondere Art zu erkennen war, sondern Elia und Mose erschienen. Ja, warum? Warum die zwei? Elia und Mose, zwei sehr prägende Gestalten aus dem Alten Testament, vielleicht die prägende. Ich habe mich gefragt, ich hätte vielleicht noch David dazu genommen, aber Gott ist natürlich klüger als ich, deshalb will ich das nicht in Frage stellen. Ja, Mose, der ja, wahrscheinlich auch deshalb, weil Mose gab das Gesetz und Elia galt als der größte der Propheten, die ja immer wieder auf das Gesetz hinwiesen. Gesetz und Propheten, das war die Lehre, aus denen die Apostel natürlich auch letztlich ihre Endzeiterwartung hatten. Ja, aus die Schriften von diesen Männern hatten sie ihre Erwartung, dass Jesus jetzt erstmal als König herrschen wird. Und sie hatten ihre Probleme, dass das, was Jesus sagt, nicht mit ihrem Verständnis von der Bibel übereinstimmt. Aber nun durften sie auf jeden Fall hier sehen, diese zwei Männer, die die Bibel mitgeschrieben haben, die erscheinen hier, die reden mit Jesus. Und aus Lukas 9 wissen wir wieder, die redeten sogar über den Tod des Herrn mit ihm. In Lukas 9, 31 heißt es, die erschienen, Mose und Elia, in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also letztlich von seinem Kreuzestod. Darum ging die Unterhaltung. Und dadurch durften auch die Jünger wissen, okay, wir verstehen vielleicht noch nicht, wie das mit der Bibel zusammenstimmt, aber wenn Mose und Elia damit kein Problem haben, dann ist wahrscheinlich eher mein Verständnis von der Bibel falsch. Wenn man das so salopp sagen darf. Also sie dürfen dadurch die Gewissheit bekommen, Jesus ist wirklich die Erfüllung der Bibel, auch wenn sie es bis dahin noch nicht ganz verstehen. Sie dürfen Gewissheit bekommen, Gott wird letztlich ihre Hoffnung erfüllen und Jesus ist in Übereinstimmung mit der Bibel. Das sollte ihnen hier Ermutigung und Kraft geben, diesen Weg mit Jesus weiterzugehen, auch wenn sie so viel nicht verstanden und die Zukunft so düster aussah. Ich möchte noch zwei Zitate von J.C. Ryle noch bringen, die ich einfach sehr einprägsam fand. Zum einen schreibt er zu diesem Abschnitt, die Vision auf dem Heiligen Berg ist ein gnädiges Versprechen, dass herrliche Dinge für die Kinder Gottes bereitstehen. Weiter unten schreibt er, die Freude des großen Tages, wenn wir bei dem Herrn versammelt werden, ist etwas, was wir noch nicht begreifen können. Die Empfindungen, von denen Petrus einen kleinen Vorgeschmack bekam, werden wir dann aber vollkommen erleben. Wenn wir dann Christus mit all seinen Heiligen sehen, dann werden wir alle mit einem Herzen und einem Mund bekennen, wie Petrus hier, es ist gut, dass wir hier sind. Zitat Ende. Also, das ist die Verklärung auf dem Berg, das sollte sie bedeuten, das ist die Ermutigung, die sie mitgeben soll. Aber nun geht es weiter, nun wenden wir uns der Reaktion von Petrus auf diese Erscheinung zu. Und das habe ich jetzt einfach mal überschrieben mit die Ernüchterung auf dem Berg. Wir sehen, Petrus, wahrscheinlich auch die anderen, aber der Fokus liegt auf ihm, ist überwältigt von dem, was er hier sieht. Er ist hin und weg davon. Wir lesen am Ende von Vers 6, dass sie alle voller Furcht waren. Ja? Das ist nicht besonders in dem Sinn, dass wir das immer so lesen, wenn Menschen mit dem Übernatürlichen in Berührung geraten. Sie geraten in Furcht, einfach weil sie merken, sie sind mit etwas, was viel größer ist als sie, auf einmal konfrontiert. Etwas, dem sie eigentlich schutzlos, hilflos ausgeliefert sind. Sie geraten in Furcht, aber nicht nur, sondern ja, diese Situation, die wirkte sich nicht nur in Furcht aus, sondern auch mit einem Hingezogensein. Petrus war begeistert davon und das trieb ihn dazu, diesen Vorschlag zu machen, in Vers 5, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Mir gefällt es hier. Das ist toll. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Der Vorschlag ist jetzt natürlich äußerst seltsam und auch Markus kommentiert ihn mit den Worten, er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Ja, Petrus, wie wir es schon oft gesehen haben, reagiert in den meisten Situationen die anderen Leuten die Sprache verschlagen, so dass er anfängt zu reden. Das ist eine Eigenheit, die manchmal bestimmt ihn in unangenehme Situationen gebracht hat, aber die uns den Vorteil bringt, dass wir einen Blick in sein Herz bekommen. Nun müssen wir uns aber natürlich fragen, warum sagt er das? Und wenn wir das fragen, werden wir erkennen, dass er mindestens zwei Denkfehler darin hat. Der eine ist, er stellt hier gewissermaßen Jesus und Elia und Mose auf eine Stufe. Er denkt sich wahrscheinlich nicht viel dabei, er sieht einfach nur diese Erscheinung und denkt sich, oh, das will ich behalten. Der zweite, eigentlich wichtigere Denkfehler, oder genauso wichtige, ist, und da gibt uns wieder Lukas einen Hinweis, der sagt uns nämlich, dass Petrus diese Worte gerade dann sprach, als Mose und Elia wieder gehen wollten. Als sie gerade Anstalten machten, wieder zu verschwinden. Und das trieb dann Petrus dazu, wie wäre es, wenn wir euch jedem hier eine Hütte bauen? Ja. Und dieser merkwürdige Vorschlag war Ausdruck seines Wunsches, ich will diese Situation festhalten. Das ist großartig, das ist herrlich, das will ich nicht wieder hergeben. Ich will hierbleiben und ich will, dass diese Leute hierbleiben. Ich will das weitersehen. Ich will das nicht hergeben. Er bekommt keine direkte Antwort auf diesen Vorschlag. Weder Jesus noch Elia noch Mose sagen etwas. Aber Gott, der Vater, reagiert selbst darauf. Wir lesen nämlich in Vers 7, da kam eine Wolke, die überschattete sie. Und so eine übernatürlich erscheinende Wolke, die ist normalerweise und auch hier ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Auch die Wolkensäule stand für die Gegenwart Gottes. Und so erschien hier zu dieser bisherigen Erscheinung noch quasi zusätzlich die Gegenwart Gottes. Aber diese Wolke, die überschattete jetzt das Ganze und das heißt wahrscheinlich sie, ja, wie das eben so ist bei Wolken, ja, wenn sie da jetzt drüber ging, dann sieht man das alles nicht mehr. Sie versperrte ihnen die Sicht. Nachdem sie ihnen die Sicht genommen hatte, hörten sie eine Stimme aus dieser Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und danach ist plötzlich alles wieder normal. Und plötzlich, also wirklich plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Und zwar auch Jesus wieder normal. Es war wieder alles normal, die Erscheinung war vorbei. Sie waren wieder in ihrem normalen Umfeld. Kurz gesagt, die Antwort auf den Vorschlag von Petrus war nein. Nein, du darfst diese Erscheinung, so wie sie ist, nicht festhalten. Und dass er das wollte, zeugt eben von Denkfehlern in Petrus. Der erste war, und der spielt natürlich allgemein in dieser Zeit eine große Rolle, er erkannte nicht, dass das jetzt einfach noch nicht dran war. Das ging jetzt noch nicht. Das, was er hier bekam, war eine Vorahnung des Himmels. Kein Wunder, dass er das eigentlich nicht hergeben wollte. Aber es war noch nicht Zeit, in die Herrlichkeit zu gehen. Es war noch nicht Zeit, mit Jesus im Himmel zu sein, bei den Heiligen, bei den Mose und Elia und den anderen und in der Gegenwart Gottes. Und in dieser tiefen, großen Freude und Begeisterung, die das einmal mit sich bringen wird. Es war noch nicht Zeit. Und wenn das vorgezogen worden wäre, dann hätte er niemals dort ankommen können. Denn Jesus musste zuerst noch seinen Kreuzesweg vollenden. Jesus musste zuerst in seiner Erniedrigung weitergehen und am Kreuz sterben. Das, was sie nicht wollten, ja, das, was sie nicht einordnen konnten und nicht wollten, gerade das war ja die Voraussetzung, dass sie einmal dieses Großartige bekommen würden. Dass er leiden und sterben muss. Dass er am Kreuz für ihre Schuld bezahlen müsste. Denn eigentlich war ein Petrus, ein Johannes und ein Jakobus genauso wenig würdig wie du und ich, einmal in der Gegenwart Gottes und des verherrlichen Christus zu sein. Jesus musste am Kreuz sterben für unsere Schuld und Sünde. Und nur dadurch ist es möglich, dass einmal Menschen das ewig erleben dürfen, was sie hier einen kurzen Moment erleben dürften. Er hatte noch nicht gesehen, dass es notwendig war, dass Jesus diesen Weg weitergeht. Und ihm fehlte auch das Verständnis dafür, dass es genauso notwendig war, dass auch er ihm auf diesem Weg nachfolgt, weil Gott ihm das so bestimmt hatte. Das waren ja genau die Punkte, um die es ging. Ne? Dass Jesus sterben sollte und dass sie mit ihm leiden sollten. Genau das waren die Dinge, die ihnen Probleme bereiteten. Aber das war nötig. Weder er noch wir bekommen eine Abkürzung ins Himmelreich. Wir müssen bereit sein, mit dem Herrn zu leiden, um mit ihm in der Herrlichkeit zu herrschen. Und zu dieser Nachfolge gehört eben auch, für uns und für Petrus, dass wir diesen Weg im Glauben gehen und nicht im Schauen. Jesus durfte für einen Moment sehen. Er durfte Jesus in seiner Herrlichkeit sehen, aber dann war es wieder weg und es sollte auch in dieser Form nicht wiederkommen. Und der Herr sagte zu ihm aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn. Das habe ich jetzt unmissverständlich gezeigt. Ihr durftet das sehen und jetzt hört auf ihn, auch wenn er wieder so erniedrigt aussieht wie vorher. Wir dürfen wissen, dass der Herr der Sohn Gottes ist, auch wenn wir das nicht sehen, aber wir haben es bezeugt. In Gottes Wort. Und nun hört auf ihn. Auch ohne Schauen. Denn so hat es Gott eben bestimmt. Auch zu Thomas sagte Jesus, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Johannes 20, 29. Und was auch interessant ist, Petrus selber wird in seinem Brief auf dieses Ereignis hier zurückblicken, in 2. Petrus 1. 2. Petrus Kapitel 1, dort lesen wir ab Vers 16. Ihr dürft gerne aufschlagen, ich lese ein paar Verse hier. 2. Petrusbrief, 1. Kapitel und dort ab Vers 16. Dort schreibt Petrus selbst wie folgt.
Ja,
2. Petrus 1, Vers 16, dort steht, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Nur kurz, also hier sagt er auch, als wir euch gesagt haben, dass Jesus einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, da haben wir euch das nicht, da haben wir euch das gesagt als Augenzeugen. Ja? Also er bringt auch die Verklärung mit der Wiederkunft des Herrn in Verbindung. Wir wissen, dass es so kommen wird. Wir haben gesehen, wie es sein wird. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch interessant, er ordnet quasi dieses Zeugnis Gottes über den Sohn noch größer ein als die Erscheinung. Vers 18, und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, auf dem Berg der Verklärung. Also er beruft sich darauf und sagt, hey, wenn wir euch gepredigt haben, dann wissen wir wirklich, wovon wir sprechen. Aber nun geht's ab Vers 19 weiter, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Die Überleitung ist etwas schwammig, weil es hier zwei Verständnismöglichkeiten gibt. Entweder sagt er, wir haben Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen und das bestätigt uns umso mehr, dass die Schriften wahr sind. Die andere Möglichkeit ist, wir wissen, wovon wir reden, wir haben Jesus verherrlicht gesehen. Aber genauso oder mehr gewiss ist uns das Zeugnis der Propheten. Ich konnte jetzt kein abschließendes Ergebnis hier bringen, aber die meisten Übersetzungen, die sich festlegen, tun wirklich eher das Zweite. Vor allem die englischen Übersetzungen. Das Zweite suggerieren. Ja. Und so ist es. Die Schrift ist sicherer als jede Erscheinung. Schrift ist sicherer als jede Erscheinung. Die Schrift ist von Gott beglaubigt und sie ist das, worauf uns Petrus hier verweist. Wir halten fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Das ist unser Zeugnis davon. Der Herr ist Gott, Jesus ist sein Messias, er wird wiederkommen, wir warten darauf. Wer an ihn glaubt, wird errettet werden, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Schrift bezeugt uns das. Und auf die Schrift sind wir geworfen und im Glauben an die Schrift sollen wir leben. Dem Herrn nachfolgen in dieser Welt heißt, im Glauben nachzufolgen. Und ich betone das ein bisschen, weil mir das auch einfach wichtig geworden ist hier im Lesen. Ja? Einfach bei Petrus wird hier doch sichtbar diesen Wunsch, oh, das Sehen, das ist toll, das will ich. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, das würde wahrscheinlich jedem von uns so gehen, oder? Ich meine, ich würde mich da nicht dagegen wehren, wenn Gott mir das jetzt verordnen würde. Aber Gott hat es ihm anders verordnet, dass ich wie ihr im Glauben leben soll. Und dennoch ist es so, dass Erscheinungen, wenn jemand von Visionen und Wundern berichten kann, dann zieht das oft viele Leute an. Und das wird einem auch oft entgegengehalten, wenn man von der Bibel redet, dass der andere sagt, ja, aber ich habe gesehen. Oder ich kenne jemanden, der hat ein Video gesehen von jemandem, einer hat mal mir direkt gesagt, als ich mit ihm über den Herrn geredet habe, ich habe 3 Nahtoderfahrungen gehabt. Ich weiß mehr als der Normale. Ja, nein, eben nicht. Denn diese Erscheinungen hast du in allen Religionen und in allen Richtungen. Sie sind absolut nichts Gewisses. Ein anderer hat mir auch mal gesagt, er hatte auch, quasi, also er war auch im Nahtodbereich, aber er hat nichts gesehen. Und deshalb glaubt er nicht an ein Leben nach dem Tod. Dieser ganze Umgang mit diesem Thema ist sehr gefährlich, mit Erscheinungen und dergleichen. Wir dürfen im Glauben auf die Bibel geworfen sein. Damit haben wir etwas Festes und so sollen wir leben. Wir sind nicht auf Erscheinungen geworfen, nicht auf Gefühle. Wir haben das Zeugnis des Herrn und auf den sollen wir hören. Ob wir ihn nun, weil das ist natürlich etwas, was vielleicht eher auch bei uns dann zur Versuchung werden würde. Wir sollen ihn auch nicht fühlen, wir sollen ihn auf ihn hören. Wir haben das objektive Zeugnis und an das sollen wir uns halten. Wenn wir ihm nachfolgen auf dem Weg, der eben auch der Weg des Kreuzes, der Weg des Leidens ist. Und auf diesem Weg müssen die Jünger nach dieser Ernüchterung eben nun wieder zurück. Ich habe es überschrieben mit der Abstieg ins Tal. Wir lesen das ja, Vers 9. Als sie aber vom Berg herabgingen, so stiegen sie zurück ins Tal, zurück, ja, auch in ihre bisherigen Gedanken, in ihre Zweifel, in ihre Kämpfe, in ihren tristen Alltag. Zurück ins Normale, ins echte Leben. Und das wird sehr deutlich an den Unterredungen, die wir hier vorfinden. Und auch hier können wir, denke ich, etwas lernen. Also niemand von uns wird eine Verklärung sehen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Aber dennoch gibt der Herr immer wieder doch gewisse, ich nenne es jetzt mal einfach Hocherfahrungen. Ja, in manchen Situationen, in manchen Lebensabschnitten, da ist man, fühlt man sich dem Herrn irgendwie näher als sonst. Da erlebt man vielleicht eine besondere Gebetserhörung oder darf von Gott eine, vielleicht auch in einer Herausforderung, eine feste Gewissheit bekommen, um dem zu begegnen. Man darf vielleicht sich dem Herrn noch näher fühlen und vielleicht auch einfach, dass so etwas, gerade wie diese Erwartung der Wiederkunft, einfach einem so real werden darf, ja, fast als hätte man es gesehen. Und einem das wirklich Kraft gibt durch den Tag, was ja auch sein soll, was ja auch nicht schlecht ist. Aber die Jünger mussten nach ihrer geistlichen Hocherfahrung wieder zurück ins Tal, in den tristen Alltag. Und so dürfen auch wir uns darauf gefasst machen, selbst wenn ich durch Gottes Gnade eine besondere Ermutigung in einer besonderen Zeit erfahre, dass der triste Alltag wiederkommt. Wir können sowas nicht festhalten. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir durch Zeiten gehen, in denen wir Gott nicht fühlen oder sonst was, sondern darauf geworfen sind, ihm und seinem Wort zu glauben. Ohne etwas zu sehen, ohne etwas zu erfahren, ohne etwas zu fühlen. So ging es den Jüngern. Und das soll auch eine Ermutigung sein, denn gerade in dieser Situation kann es einem so gehen, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Jetzt habe ich das verspielt. Habe ich gesündigt? Nein, das ist der normale Weg. Dem Herrn glauben, ohne zu sehen. Und wie gesagt, in diesem Alltag kommen nun die Jünger wieder an. Das Erste, was wir sehen, Vers 9, sie steigen vom Berg herab und der Herr gebietet ihnen wieder mal, niemand etwas davon zu erzählen, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Warum? Das hatten wir jetzt schon öfter. Zum einen war es eine besondere Zeit, in der es schon speziell darum ging, dass der Sohn Gottes sich dem Volk Israel vorstellte und anbot. Und diesem Volk war eben ein gewisses Kontingent an Wundern und Zeichen verordnet, aber nicht mehr. Jesus hatte vorher schon gesagt, euch wird kein Zeichen mehr gegeben, außer das Zeichen der Auferstehung. Und deshalb durften sie von diesem Zeichen, das nur für sie geschah, auch nicht weitererzählen. Bis zur Auferstehung, weil dann eine neue Zeit eingeläutet war. Zum anderen aber natürlich auch, sie selber verstanden ja noch gar nicht, was sie da jetzt eigentlich genau gesehen haben, konnten das selber noch gar nicht einordnen und deshalb war es auch unangebracht, dass sie das jetzt in die Breite tragen. Und so verordnet der Herr ihnen das Gebot zu schweigen. Aber danach steht auf einmal wieder etwas anderes im Fokus, nämlich er sagt, sie dürfen es nicht weitererzählen, bis der Sohn des Menschen auferstanden ist. Und sie fangen danach an zu diskutieren, Vers 10, was das denn eigentlich bedeutet. Sie verstanden nicht, was es heißt, dass er auf den Toten auferstehen würde. Vielleicht weckt das in uns Unverständnis, dass das in ihnen Unverständnis weckte. Das war ja eigentlich klar gesagt hier. Ich denke, entweder wollten sie das einfach nicht wahrhaben und haben mit aller Kraft versucht, eine symbolische Bedeutung reinzulegen. Oder sie dachten einfach sofort an die Auferstehung am letzten Tag und konnten dann gar nichts mehr einordnen. Ja, denn wenn ich auf die Auferstehung des letzten Tages warten muss, dann kann ich an diesem Leben niemandem mehr davon erzählen. Und so sind sie aber einfach plötzlich wieder, sie durften eine besondere Erfahrung machen und sind auf einmal wieder konfrontiert mit ihrem eigenen Unverständnis, ihrem Unwissen, eben dem tristen Alltag. Und das Gleiche zeigt auch, was danach folgt. Sie sind von dieser ganzen Situation doch ins Nachdenken gekommen. Und zwar speziell auch über eine Sache. Sie fragen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Also sie sind jetzt wieder bestärkt darin, ja, okay, Jesus ist der wirkliche Messias. Aber hey, wir haben gerade Elia gesehen. Aber den haben wir davor noch nie gesehen. Wie kann es denn sein, dass uns immer beigebracht wurde, dass der doch zuerst kommt, bevor der Messias kommt? Ja, sie können es immer noch nicht einordnen. Unverständnis. Und der Herr beantwortet ihnen diese Frage in drei Stufen. Zuerst, Vers 12, er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her. Also im Grunde, ja. Die Schriftgelehrten haben recht. Ja, die Bibel sagt vorher, dass bevor der Messias kommt, um zu herrschen, wird Elia kommen und alles wiederherstellen, wird das Volk vorbereiten, dass sie den Messias auch richtig in Empfang nehmen können. Und dann kommt ein Bruch, der ist in der Schlachter nicht so richtig sichtbar. Deshalb lese ich aus der alten Elberfelder, beziehungsweise aus der CSV Elberfelder vor. Dort heißt der Vers so. Elia zwar kommt zuerst und stellt alle Dinge wieder her, doch wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und für nichts geachtet werden soll? Verständlich, dass man das anders wiedergegeben hat in der Schlachter, denn es ist etwas schwierig, aber es drückt einen besonderen Sinn aus. Jesus antwortet also quasi, ja, das stimmt schon mit Elia. Da haben die Schriftgelehrten das richtig entdeckt. Aber habt ihr auch schon mal von ihnen gehört, dass genauso in der Bibel steht, dass der Messias leiden muss? Also er sagt ihnen, ja, das ist schon wahr, aber da ist etwas anderes, das steht auch in der Bibel und das haben eure Schriftgelehrten übersehen. Und deshalb könnt ihr das jetzt auch nicht einordnen. Der Messias muss leiden. Das ist euer fehlendes Puzzleteil. Und deshalb versteht ihr nichts von dem, was hier passiert. Und das sollten sie eben in dieser Zeit speziell lernen. Und das ist auch die Auflösung dieser Sache. Also Vers 13 sagt er dann, aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Mach das kurz und wer noch mehr Fragen hat, der kann ja danach irgendwie fragen. Die Bibel sagt vorher wirklich, dass Elia wiederkommen wird, ganz am Ende von Maleachi. Aber in Maleachi 3,1 wird auch ein Bote vorhergesagt und ich und nicht nur ich bin überzeugt, dass diese erste Vorhersage Johannes meint, ja, der Vorläufer, der im Geist und der Kraft Elias kommt, so wurde das auch beschrieben in der Bibel, und dass ein anderer oder der Elia, der am Ende von, da wo er auch wirklich Elia genannt wird, am Ende von Maleachi prophezeit ist, dass der erst kommt, bevor der Messias wiederkommt. Ja. Also das Problem hier ist, es gibt zwei Kommen. Ja, das hatten die Jünger nicht gesehen und deshalb ist auch diese Vorbote-Sache für sie schwierig. Ja, es gibt auch zwei Vorboten, weil der Messias zweimal kommt. Einmal um zu leiden und einmal um zu herrschen. Elia wird kommen, wird alle Dinge wiederherstellen, wie er in Vers 12 sagt. Aber das hat ja Johannes der Täufer eindeutig nicht gemacht, oder? Er hat es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Vor seinem zweiten Kommen wird es funktionieren. Sie sind also in diesem Abstieg wieder konfrontiert, auf einmal mit ihrem Unverständnis, mit ihren Zweifeln und auch mit der Aussicht zu leiden. Ja, darauf weist der Herr sie ja extra hin. Ich werde leiden, Johannes der Täufer musste leiden, was denkt ihr, was euch passieren wird? Wir sind also wieder in der alten Realität, in Zweifel, in Unverständnis, in Ungewissheit, in düsteren Zukunftsaussichten, da wo wir eigentlich schon am Anfang waren. Aber in das soll jetzt eben das hineinscheinen, was ihn gerade wieder neu aufleuchten sollte. Der Herr wird das einmal alles gut machen. Vielleicht versteht ihr gerade nichts. Vielleicht kämpft ihr mit Zweifeln. Aber der Herr wird die Sache an sein gutes Ziel führen. Du verstehst es gerade nicht, aber der Herr versteht es. Alles verläuft nach Plan. Es wird sich am Ende lohnen. Der Herr wird wiederkommen. Darauf sollen wir warten. Und im Ausblick auf diese Sache sollten die Jünger und sollen wir diesen Weg bis dorthin im Glauben an ihn gehen. Das ist die Ermutigung von diesem Abschnitt und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die weiterzugeben.